vielen, vielen Dank, dass Sie sich dafür bereit erklären, uns das Thema Industrie 4.0 vor allem aus soziologischer Sicht ein bisschen näher zu bringen. Sie arbeiten ja an der Uni Jena im Bereich der Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz unseren Hörern erklären, was Sie da genau machen, beziehungsweise was Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie genau bedeutet?
Naja, in der Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie geht es um Veränderungen in unserem Arbeitsleben, in der Wirtschaftsstruktur, insbesondere eben auf die Frage hin untersucht, was das für bestimmte Arbeitsverhältnisse bedeutet, welche Formen von Arbeit, welche Arbeitsbedingungen damit einhergehen. Insofern ist das natürlich ein heißes Thema für uns, sich anzugucken, was jetzt mit der Digitalisierung alles auf uns zukommt.
Die Industrie 4.0 ist ja eigentlich das Thema im Moment und auch in aller Munde und steht eigentlich für eine ganz neue Arbeitswelt. Was genau ist denn mit Industrie 4.0 überhaupt gemeint? Inwiefern wird sich die Arbeitslandschaft dadurch verändern?
Das ist gar keine so einfache Frage, weil sie automatisch darauf abzielt, was behauptet wird, dass sich verändert und was tatsächlich vor sich geht. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, denn Industrie 4.0 ist erstmal ein konstruierter Begriff. Es wird gesagt, es gibt vier Stufen einer technologischen Entwicklung, mit denen bestimmte Arbeitsformen, bestimmte Wertschöpfungsformen einhergehen. Und das ist prinzipiell erstmal fraglich. Aber nachdem, wie der Begriff präsentiert wird, geht es darum, dass es eben verschiedene technologische Entwicklungsformen gibt. Und die aktuelle zeichnet sich durch die umfassende Vernetzung der verschiedenen Akteure bzw. der technologischen Entitäten in Wertschöpfungsprozessen aus. Mit anderen Worten, Maschinen werden jetzt nicht mehr nur perfektioniert, indem sie effizienter werden, sondern es geht darum, den Gesamtorganismus besser zu koordinieren, besser einzustellen auf individuelle Kundenwünsche, sodass im Endeffekt in der idealtypischen Smart Factory das Produkt, das Rohprodukt durch die Fabrik läuft, dort automatisch erfasst wird, was zu tun ist und die Maschinen bzw. auch die Beschäftigten dann sich darauf einstellen können. Letztendlich geht es industriesoziologisch gesprochen darum, dass man wegkommt von der standardisierten Massenproduktion hin zu einer absolut individualisierten Produktionsweise, ohne dabei Produktivitätsverluste in Kauf zu nehmen.
Sie haben eben schon gesagt, es sind diese vier Stufen, in die diese Entwicklung eigentlich eingeteilt wird. Den meisten wird, denke ich mal, die industrielle Revolution geläufig sein. Was wären denn die weiteren Stufen, die da unterschieden werden?
Also es wird idealtypisch unterschieden eben zwischen ersten Anfängen der Mechanisierung, zweitens eben Anfang des 20. Jahrhunderts die Fließbandproduktion, die sich eben da durchsetzt. Und die dritte industrielle Revolution ist die Einführung der Mikroelektronik. Das heißt, die Tatsache, dass wir ab den 70er Jahren computergesteuerte Produktion haben, unter Einsatz von Elektronik, was eben schon längerer Prozess ist. Roboter gibt es ja erst nicht seit den letzten 3 Jahren, schon länger. Das heißt im Umkehrschluss, dass es bei Industrie 4.0 nicht nur um Robotik geht, sondern vor allen Dingen um die Vernetzung der verschiedenen Produktionseinheiten und Akteure über das Internet.
Steht da diese Bezeichnung 4.0 vielleicht auch ein bisschen symbolisch für das ganze Internet bzw. die Vernetzung? Weil 4.0 ist ja eher ein Begriff, den man zum Beispiel im Zusammenhang kennt von Updates. Es gibt eine Version 2.1 beispielsweise. Aber es ist eigentlich nicht unbedingt geläufig, 4.0 zu sagen. Hat das auch eine symbolische Wirkung?
Na klar, im Grunde ist es ein Marketingbegriff, mit dem versucht wird, den Aufbruch in ein neues Zeitalter zu begründen, den Standort Deutschland neu zu erfinden. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, früher von der industriellen Revolution 1.0 zu sprechen. Also da reflektiert sich natürlich die Referenz aufs Internet. Im Übrigen ist es vollkommen umstritten, ob es 4 gibt. In den USA gibt es nur 3. Da bezeichnen die ganzen Prozesse, über die hier als Industrie 4.0 gesprochen wird, als die dritte industrielle Revolution. Also ist diese Periodisierung nicht vollkommen willkürlich, weil sie technologisch eine gewisse Begründung hat, aber es gibt ganz unterschiedliche Formen und Arten, das zu konzeptionalisieren. Aus soziologischer Seite ist auch zu kritisieren, dass das eine technologiezentrierte Periodisierung ist. Arten, die Wirtschaft zu organisieren, nicht allein eine Folge technologischer Entwicklung sind, sondern komplexere soziotechnische Prozesse da eine Rolle spielen.
Welche Prozesse wären das zum Beispiel?
Ja, man kann mit demselben technologischen Level Produktion unterschiedlich organisieren. Die Frage, welche Rolle Arbeit spielt zum Beispiel, hängt ganz entschieden davon ab, welche Paradigmen sich erstmal durchsetzen, hängt aber auch von von Kräfteverhältnissen in der Gesellschaft ab, inwiefern zum Beispiel eben Regulierung von Arbeit, Regulierung von Wirtschaft überhaupt eine Rolle spielt oder ob das eine reine Managemententscheidung ist. Ich selbst forsche auch zu Industrie 4.0 in China und da lassen sich durchaus Unterschiede feststellen, ob es eben die Technologien umgesetzt werden in einem hochregulierten, arbeitsmäßig hochregulierten Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, wo es eigentlich gar keine Gewerkschaften gibt zum Beispiel.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, immer mehr Arbeiten sollen in Zukunft von Maschinen übernommen werden. Und trotzdem sollen die Prozesse nicht standardisiert sein, sondern ein Stück weit individualisiert. Welche Auswirkungen ergeben sich dadurch denn für uns als Arbeitnehmer oder auch für den Arbeitsmarkt?
Also zunächst mal ist zu sagen, dass die Aussage, dass Arbeit substituiert wird durch Maschinen, so selbst umstritten ist. Meines Erachtens ist das gar nicht der wesentliche Punkt bei diesen neuen Technologien, weil das findet ja schon längst statt. Also wenn man sich die letzten 30 Jahre ansieht, dann haben wir Branchen, in denen zum hohen Grad Arbeit substituiert wurde durch Robotik und so weiter und so fort. Und das ist in dem Sinn nichts Neues. Es ist zu erwarten, dass das trotzdem sich beschleunigen wird, dass diese Prozesse sich beschleunigen werden, einfach weil Roboter wesentlich billiger und wesentlich leistungsfähiger werden. Aber die wesentliche Frage ist eigentlich, wie mache ich eine Fabrik flexibler und welche Formen von Arbeitseinsatz werden da entworfen? Das ist erstmal zunächst grundsätzlich branchenspezifisch höchst verschieden. Es ist ganz schwer, das über einen Kamm zu scheren, genauso wie es eigentlich unzulässig ist, von einer Stufe oder von einer industriellen Revolution zu reden, die sich überall durchsetzt. Wir werden ganz traditionelle Produktionsweisen haben und hochtechnologische parallel nebeneinander existierend. Letztendlich ist es aber so, es gibt Prognosen, die sagen, die Technologie könnte bedeuten, dass die Beschäftigten umso mehr der Technologie unterworfen werden. Das kann man sich anschaulich machen, wenn man zum Beispiel sogenannte Assistenzsysteme sich anguckt, wo Beschäftigte ein 3D, virtuelles 3D-Modell sehen und eigentlich vom Organismus bzw. von den Computerprogrammen gesagt kriegen, was sie zu tun haben und weisungsbefugt sind. Es gibt aber auch die gegenteilige Aussage oder Erwartung von einer Schwarmorganisation mäßig organisierten Fabrik, in dem die Beschäftigten eben sehr frei und autonom handeln und eben genau die Stärke dieser Flexibilität in der Organisation des Schwarms liegt. Also ein Wikipedia-mäßiges Produktionsmodell, in dem die Hierarchien schrittweise abgebaut werden.
Das haben Sie eben schon gesagt, es geht darum, um Flexibilität. Die Fabriken sollen flexibler werden. Das ist Flexibilität ja auch etwas, was sowohl Vorteile als auch Nachteile haben kann, sowohl für die Beschäftigten als auch für die Produzierenden. Welche Gefahren ergeben sich denn durch die Industrie 4.0 für den Arbeitsmarkt? Also Gefahren im Sinne von Prekarisierung der Arbeit. Aber welche Möglichkeiten ergeben sich denn auch oder welche Chancen für die Beschäftigten?
Also als Möglichkeiten werden oft genannt eine verbesserte Work-Life-Balance, ne, dass man also zum Beispiel über Smartphones und über Fernzugriff, über das Internet besser sein Privatleben und die Arbeit vereinen kann. Das ist sicherlich auch in einigen Bereichen gegeben. Auf der anderen Seite stehen eben, wie Sie schon gesagt haben, Gefahren der Prekarisierung und der Flexibilisierung von Arbeitszeiten, die nicht unter Kontrolle der Beschäftigten liegen. Also was in den letzten Jahren ja paradigmatisch war, war die sogenannte atmende Fabrik. Man hat mehr Bedarf an Beschäftigung und an Arbeitszeit, wenn die Auftragslage gut ist. Wenn sie gerade runtergeht, dann wird abgebaut, was vor allen Dingen durch Leiharbeit und ähnliche flexible Beschäftigungsverhältnisse gelöst wurde. Und da sehe ich ganz massive Gefahren, die auf uns zukommen. Wichtig ist eben Folgendes, es ist auch in diesem Fall nicht die Technologie an sich, sondern die Frage, mit welchen Motivationen und unter welchen, wer eigentlich den Einsatz der Technologie kontrolliert. Und aus unserer Sicht ist es so, dass die Kräfteverhältnisse in den letzten Jahrzehnten oder die wesentlichen Änderungen im industriellen Bereich eben nicht zugunsten der Beschäftigten ausgefallen sind, dass die Kräfteverhältnisse ungünstig sind. Und das kann jetzt ganz unabhängig vom technologischen Gehalt eben auch die Art und Weise prägen, wie Industrie 4.0 Technologien eingeführt werden. Ein anderes Beispiel für Flexibilisierung und Prekarisierung aufgrund der Digitalisierung der Produktion, die jetzt nicht unmittelbar mit dem zusammenhängt, was in der Industrie 4.0 Diskussion behandelt wird, aber mit der Digitalisierung allgemein eine Menge zu tun hat, ist das sogenannte Crowdsourcing. Das ist eben ein Beschäftigungsverhältnis, wo die Beschäftigten nicht mehr an einer Firma angestellt sind, sondern Unternehmen bestimmte Anträge ausschreiben und sie eben vergeben an den Schwarm einer selbstständig oder scheinselbstständig oder selbstständig arbeitenden Masse an Menschen, die konkurrieren um Aufträge. Und manchmal werden die Aufträge dann eben vergeben, aber die Entlohnung erfolgt nur für das fertige Produkt. Das heißt, es ist wie eine Ausschreibung unter Architekten oder sowas, wo jeder einen Vorschlag einreicht, viel Arbeit reinfließt, aber nur derjenige, der den Zuschlag kriegt, wird letztendlich entlohnt. Und das ist ein typisches Beispiel, das sehr kritisch diskutiert wird, gerade in Bezug auf die Flexibilisierung, Prekarisierung von der Arbeit im Zuge der Digitalisierung. Ein weiteres Beispiel wäre das, was bei Amazon stattfindet, eine niedrig entlohnte und mit digitalen Mitteln im höchsten Maß autoritär kontrollierte Belegschaft, die eben in einer gewissen Weise sinnbildlich für Arbeit in der digitalisierten Ökonomie auch geworden ist.
Da muss ich natürlich gleich so provokativ fragen, wer sind denn die Gewinner der Industrie 4.0?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil im Moment noch gar nicht klar ist, ob das Konzept ökonomisch die Effekte hat, die es für sich beansprucht. Mhm. Es werden ja enorme Produktivitätsgewinne vorhergesagt. Es ist auch wahrscheinlich, dass weitere Produktivitätsgewinne eingefahren werden. Aber ökonomisch gesehen ist es ja so, dass ein Grund für die schwachen Wachstumsraten auch eine Schwäche der Nachfrage war. Das heißt, wenn ich meine produktiven Kapazitäten immer weiter ausbaue, die Nachfrage aber nicht strukturell wächst, dann stellt sich die Frage, ob das tatsächlich auch zu einem Wachstumgewinn und insofern auch zu Gewinnen für die Unternehmen führt oder einfach zu einem neuen Investitionsboom, der teuer ist, aber keine wesentlichen Effekte erzielt. Wer sich sicherlich viel davon verspricht und wer auch zu den Gewinnern gehören wird, sind eben die Unternehmen im Maschinenbau bzw. alles, was mit Produktionstechnologien, mit Industriesoftware und so weiter zu tun hat. Und da geht es nicht nur um den Markt in Deutschland, sondern auch international. Das Industrie 4.0-Konzept ist durchaus ein Marketingbegriff, um gerade diese Segmente der deutschen Ökonomie nach vorne zu bringen. Und insbesondere in China werden damit im Moment riesige Umsätze gemacht. Das ist die Hoffnung, in diesem Bereich eben die Nase vorne zu haben. Insofern ist Industrie 4.0 auch ein konkurrenzgetriebenes Projekt, das ganz klar den Standort Deutschland in Konkurrenz zu anderen Standorten im Blick hat.
Sie haben ja zu diesem Thema auch bereits im September 2015 einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Industrie 4.0 – Arbeits- und gesellschaftspolitische Perspektiven zwischen Dystopie und Euphorie. Beschreibt das, was Sie eben erklärt haben, vielleicht auch so ein bisschen diese angesprochene Dystopie und auch Euphorie, dass man auf der einen Seite große Hoffnungen hegt, auf der anderen Seite ja aber auch diese Angst vor Prekarisierung hegt?
Klar, im Moment gehen die Voraussagen, was passieren wird, weit auseinander. Da hat man auf der einen Seite eben die Industrieverbände, die nach Jahren der Krise und der ökonomischen Ungewissheit jetzt eigentlich irgendwie das Blaue an die Wand malen und wirklich die Neuerfindung des Kapitalismus im Endeffekt versprechen. Und auf der anderen Seite gibt es verschiedene kritische Analysen. Im Moment bewegt sich das aber nach wie vor auf einem Level, das noch sehr unklar ist, was tatsächlich passiert. Die empirische Forschung zu diesen Entwicklungen ist noch nicht sehr stark ausgeprägt. Hinzu kommt, dass es eigentlich einen diskursiven Trick gibt, nämlich die ganze Entwicklung in die Zukunft zu verschieben und so zu tun, als ob eine riesige Veränderung bevorsteht, die man noch nicht einschätzen kann. Und das macht natürlich die politische Beurteilung dessen schwieriger. Und das macht aber andererseits die Neigung größer, dass verschiedene Interessensvertretungen, Verbände und so weiter alles Mögliche in dieses Projekt hineinprojizieren. Ich würde eigentlich eher davon ausgehen, dass wir von Veränderungen sprechen, die schon längst im Gang sind. Die Digitalisierung hat jetzt nicht irgendwie 2011 begonnen, wie dieser Begriff erfunden wurde. Und auch bezüglich der besprochenen Produktionstechnologien gibt es ganz wichtige Kontinuitäten zu vorhergehenden Paradigmen, Lean Production, sogenannte Computer Integrated Manufacturing, das in den 90er Jahren viel diskutiert wurde und so weiter. Das sind Kontinuitätslinien. Der Betriebsrat von einem bekannten deutschen Elektronikhersteller in ihrer Region hat mal gesagt, mit Industrie 4.0 wird jetzt halt eine neue Sau durchs Dorf gejagt. Und wir machen das im Prinzip schon längst. Und eigentlich besteht die Aufgabe, den Diskurs stärker auf die Gegenwart zu beziehen und stärker hier die neuralgischen Punkte herauszuarbeiten, wie ich das angedeutet habe mit Bezug auf Amazon und andere Unternehmen, wo wir eben schon handfeste Erfahrungen mit der Digitalisierung haben und sagen müssen. Hier gibt es Interessensgegensätze, hier gibt es Konflikte, hier gibt es möglicherweise negative Entwicklungen, hier gibt es auch Potenziale, aber es sind Widersprüche, die eben konkret bearbeitet werden können und wenig zu tun haben mit so einem Wünsch dir was über die Zukunft.
In Ihrem Aufsatz haben Sie zum Beispiel auch die Problematik angesprochen, dass bestimmte Arbeitsbereiche vermutlich eine Aufwertung erfahren werden, was aber auch impliziert, dass bestimmte andere Arbeitsbereiche, gerade im Bereich des Niedriglohnsektors zum Beispiel, eher eine Abwertung erfahren könnten. Die Frage ist, was passiert mit diesen weniger qualifizierten Arbeitnehmern, die es ja auch heutzutage gibt? Inwieweit kann man davon sprechen, dass da sich eine Bildungselite eigentlich bilden könnte, die auf Dauer andere Gesellschaftsschichten abhängen könnte? Also ich denke da zum Beispiel auch an aktuelle politische Entwicklung, die sich ja eigentlich gegen ein elitäres System richten wollen, wie zum Beispiel mit der Wahl von Donald Trump, wo ja auch immer wieder das Gespräch kam auf bestimmte politische Eliten, wirtschaftliche Eliten. Inwieweit besteht da die Gefahr, dass so eine Spaltung der Gesellschaft verstärkt wird?
Ich denke, die ist ganz massiv da, weil zum einen es neue Wertschöpfungsmodelle gibt. Also da reden wir jetzt nicht nur über eine Fabrik, sondern wir reden über neue Geschäftsmodelle. Wenn man sich die Online-Ökonomie anschaut, dann funktioniert die maßgeblich über Plattformen, Amazon, eBay, viele andere, Uber und so weiter und so fort, in denen eben verschiedene Koordinierungsformen vorgenommen werden, die größtenteils auch auf Werbung und zum Teil auf unbezahlte Arbeit bestimmter User basieren und die gleichzeitig zu Monopolen werden. Und die werden wahnsinnig wertvoll. Also das ist eigentlich eine ganz wichtige Entwicklung der letzten Jahre, dass diese Online-Plattformen unglaubliche Zentralisierung von bestimmten Dienstleistungen auf sich ziehen und gleichzeitig zu Monopolisten auf den Märkten werden. Ganz einfach, weil nur die Plattform, die von allen genutzt wird, auch wirklich wertvoll ist. Das ist, keine Ahnung, sowas wie früher StudiVZ versus Facebook. Von StudiVZ redet keine Sau mehr, weil einfach alle plötzlich auf Facebook waren. Deswegen bleibt das übrig. Also hier gibt es eine Monopolisierungstendenz. Und in Bezug auf Arbeit, es ist ganz schwer, eben dann ganz allgemeine Aussage zu treffen. Aber es ist schon davon auszugehen, dass verschiedene Tendenzen sich fortsetzen, nämlich einerseits die Prekarisierung, andererseits die Segmentierung der Arbeitsmärkte. Also wir haben schon seit mehreren Jahren eine Tendenz am Laufen, dass es Kernbelegschaften vor allem im industriellen, exportorientierten Bereich in Deutschland gibt, die relativ abgesichert sind, auch wenn sie oft nicht üppig verdienen, während auf der anderen Seite eben gerade in der sogenannten Sorgeökonomie oder Care-Ökonomie, in den Tätigkeiten, wo es um Reproduktion, um Gesundheit und so weiter geht, Pflege, viele schlecht entlohnte Tätigkeiten entstehen, auch einfache Dienstleistungen und so weiter. Die Frage ist, was eigentlich wird der Ersatz sein für Jobs, die dann doch in der Industrie möglicherweise knapper werden und wie werden die entlohnt werden unter den Bedingungen von staatlicher Sparpolitik und eine Verlagerung insgesamt oder ein Ungleichgewicht zwischen industriellen Sektor und anderen Tätigkeiten.
Könnte sowas langfristig zum Beispiel auch Auswirkungen auf das Bildungssystem haben, dass man sagt, man muss beispielsweise das Bildungssystem komplett umstellen, um diesem Arbeitsmarkt überhaupt noch gerecht zu werden?
Das hat ganz bestimmt eine Auswirkung in die Richtung. Zum einen in die Frage, wie die Segmentierung im Bildungssystem ist, das heißt, wer muss wie viel lernen. Da ist die Tendenz schon in die Richtung gegangen in den letzten Jahren, dass die Akademikerquote gestiegen ist und so weiter und so fort, aber auch, dass das Hochschulstudium wesentlich pragmatischer gemacht wurde mit dem Bologna-Prozess. Das heißt, nicht jeder, der studiert, soll Wissenschaftler sein, sondern es soll eben ein mittleres Level angestrebt werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass ja eine Verschiebung hin zu den sogenannten MINT-Fächern zu verzeichnen ist, also dass technologische Ausbildungen und auch Informatik eine größere Rolle spielt. Es gibt aber drittens eben eine Tendenz zum sogenannten lebenslangen Lernen. Das heißt eigentlich aus Sicht der Beschäftigten, man kann sich nicht mehr darauf ausruhen, was man mal gelernt wird, sondern es ist ein permanenter Anspruch, sich zu verbessern und alles zu geben, um eigentlich mit dem technischen Wandel, mit den Anforderungen der Unternehmen Schritt zu halten. Und man kann das auch als eine Komponente von Prekarisierung eigentlich sehen, wenn man sagt, man muss immer rennen, um am selben Platz zu stehen. Der eigene Status ist nicht sicher. Man muss sich sozusagen ständig strecken, um im ökonomischen Wettlauf noch mitzuhalten, dann ist es ganz klar auch in Bezug auf die Bildung und die Ausbildung eine Tendenz, die sich abzeichnet, die sehr ambivalent ist. Einerseits ist es gut, dass Leute mehr wissen sollen, andererseits wird es eben auch ein äußerer Zwang und ein konkurrenzgetriebenes Prinzip.
Eine Frage noch dazu, weil es ja in vielen auch soziologischen Theorien eher so ist, dass man davon ausgeht, dass man verschiedene Rollen eigentlich wahrnimmt. Also man ist mal Privatmensch, mal bin ich in meinem Beruf und habe dort verschiedene Funktionen, verschiedene Rollen, die ich wahrnehme. Ist es nicht auch so, dass sich diese Rollen dadurch eigentlich zunehmend vermischen und auch mit dem Aspekt, was Sie vorhin erwähnt hatten, zum Beispiel, dass man ferngesteuerter Dinge oder seine Arbeit ausüben kann, dadurch zwar mehr Zeit für die Familie hat, was aber auf der anderen Seite auch ja eine ständige Bereitschaft, eine ständige Verfügbarkeit beinhaltet. Vermischen sich da diese klassischen soziologischen Rollen?
Das ist definitiv der Fall. Man müsste genauer sich angucken, welche Rollen sie vermischen. Da müsste ich nochmal selber drüber nachdenken. Aber was ganz klar festzustellen ist, ist, dass der Feierabend nicht mehr Feierabend ist. Also das hängt damit zusammen, mit beiden Tendenzen, über die wir jetzt gesprochen haben. Einerseits die Erreichbarkeit und die zunehmende Erwartung, dass man auf Abruf zur Verfügung steht und auch eigentlich am Ball bleibt bei den aktuellen Entwicklungen, reagieren kann auf Vorkommnisse im Unternehmen, in Einrichtungen und so weiter und so fort. Und das Zweite ist, dass ich mich weiterbilden muss, dass ich aktiv sein muss, um meinen Job bestmöglich auszuüben, dass ich Fortbildungen mache, dass ich lese, dass ich mich orientiere, dass ich im Internet recherchiere. Konkret heißt das, dass letztendlich die E-Mails auch nach Feierabend permanent aufgerufen werden, dass auch am Wochenende mal reingeguckt wird und dass ganz oft Arbeit eben mitgenommen wird in dem Bereich, der eigentlich Freizeit ist. Während umgekehrt die Frage wäre, inwieweit meine Freizeit wirklich in der Arbeitszeit dann effektiv genutzt werden kann, also inwieweit da Ausgleichsbereiche entstehen, in denen Menschen wirklich abschalten während der Kernarbeitszeiten. Das ist sicher der Fall, dass einige Gruppen von Beschäftigten dann auch mal Montagvormittag was ganz anderes machen, aber die Tendenz geht, glaube ich, eher in die Richtung, dass die Freizeit kolonialisiert wird und die Arbeit unser Privatleben mehr und mehr durchdringt.
Sie beschäftigen sich ja schon seit längerer Zeit mit dem Thema Industrie 4.0. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, Sie haben zum Beispiel im September 2015 schon dazu was veröffentlicht. Wie sieht denn Ihre Forschungsarbeit zu dem Thema aktuell aus?
Also ich persönlich bewege mich ja in zwei Welten. Ich schaue mir verschiedene Betriebe in Deutschland an, verschiedene Einrichtungen, wo wir vor allen Dingen eben konkret verstehen wollten, was sich da wirklich verändert. Also Ansatzpunkte für erste Veränderungen in Richtung Industrie 4.0 identifizieren wollten. Da sind wir sehr schnell auf Kontinuitäten zu vorherigen Prinzipien gestoßen, die eben in diesen Betrieben schon praktiziert wurden, aber auch auf einige Neuerungen. Und uns interessiert da vor allen Dingen die Zusammensetzung der Belegschaften, das Qualifikationsniveau und so weiter und so fort. Als Kernergebnis haben wir eigentlich herausgefunden, dass die Veränderungen im Logistikbereich mindestens genauso bedeutend sind als das, was im unmittelbaren Produktionsbereich passiert. Also es geht eben nicht nur um Robotik, sondern es geht darum, dass eigentlich auch in ganz normalen Autofabriken sowas eingerichtet wird wie ein internes Amazon, wenn man so will, eine Kombination aus Onlinehandel und Logistikaufbau, zum Teil mit sehr ähnlichen Tätigkeitsprofilen wie diejenigen der berühmten Picker bei Amazon, die eben die Produkte aus den Regalen holen. Die andere Welt ist China und da interessiert mich eben, inwieweit vergleichbare Prozesse laufen. Wir haben das erste Mal in der Geschichte die Situation, dass China solche Entwicklungen nicht zeitversetzt ein paar Jahrzehnte später einführt, sondern eben das gerade jetzt aktuell auch ganz oben auf der Agenda steht und das deutsche Industrie 4.0-Konzept da eben Orientierungspunkt ist. China hat ja auch mit KUKA den größten deutschen Roboterhersteller jüngst gekauft. Insofern, also ein chinesisches Unternehmen, nicht die Staatsregierung. Insofern ist es sehr spannend eigentlich, diese Prozesse zu vergleichen und sich auch zu fragen, was das für die ökonomischen Paradigmen in den jeweiligen Ländern, aber auch für die ökonomischen Machtverhältnisse auf der Welt bedeutet.